Text für die Predigt steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 39 bis 56. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und wanderte so schnell sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Dann, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Sieh doch, als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Da sagte Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen. Von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stützt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinen Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
Guten Morgen. Wir haben den ersten Advent. Wir starten heute eine neue Predigtserie. Die heißt Advent, Gottes Ankunft feiern. Advent, für die, die es nicht wissen, ist der lateinische Begriff für Ankunft. Und wir werden uns in dieser Serie bis Weihnachten mit verschiedenen Reaktionen beschäftigen auf die Ankündigung bzw. auf die Ankunft an Weihnachten, auf die Geburt von Jesus Christus an Weihnachten. Das ist ja schließlich der Anlass von Weihnachten. Und im christlichen Kalender hat die Adventszeit, nimmt die einen unglaublich großen Platz ein. Und es ist auch vom Stellenwert her, es ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Für viele Menschen ist die Adventszeit aber eher die stressigste Zeit im Jahr. Es müssen noch unglaublich viele Dinge zu Ende gebracht werden, im Job oder zu Hause. Gleichzeitig denkt man schon an das nächste Jahr, muss dazwischen irgendwo Geschenke kaufen und dann noch diese berühmte Weihnachtsstimmung irgendwie kreieren oder herstellen oder zu versuchen, sie irgendwie zu bekommen. Und alles das ist oft nicht so wirklich hilfreich für eine innerliche Vorbereitung auf Weihnachten. Und wir haben gedacht, damit unsere Gespräche zwischen den Jahren und im neuen Jahr nicht ständig darum kreisen, wie schnell diese Zeit wieder vorbei war und dass wir es ja gar nicht wirklich irgendwie so besinnlich waren, nehmen wir uns an den nächsten 4 Sonntagen in den Gottesdiensten Zeit und versuchen uns tatsächlich innerlich auf Weihnachten vorzubereiten. Und ich hoffe, dass damit auch die Gottesdienste nicht zu irgendwelchen Zusatzterminen werden, sondern dabei helfen, den Fokus neu auszurichten. Und heute schauen wir uns dafür diesen Text aus dem Lukas-Evangelium an, diesen Monolog von Maria, der Mutter von Jesus. Zeitlich befinden wir uns ganz kurz nach dem Moment, als dieser Bote Gottes, der Engel Gabriel, aufgetaucht ist, um Maria diese auch für sie total überraschende Nachricht zu sagen: Du bist übrigens oder wirst schwanger werden sein. Und so ist Maria der erste Mensch auf dieser Welt, die von dieser Weihnachtsbotschaft total verändert ist. Gott ist ein Menschenkind geworden, damit wir Menschen Kinder Gottes werden können. Das ist die Hauptaussage von Weihnachten. Gott ist Menschenkind geworden, damit wir Menschen Gottes Kinder werden können. Und das, was Maria hier formuliert, diese Jubelaussage über Gott, ist das erste und damit das älteste Advents- und Weihnachtslied, was es gibt. Entstanden wahrscheinlich auf einem 80 Kilometer langen Fußmarsch von diesem kleinen Dorf, in dem sie gelebt hat, nach Jerusalem. Ein 80 Kilometer Fußmarsch, wo sie nicht versucht hat, ihre schwierigen Umstände durch positive Gedanken wegzudenken oder wegzuatmen. 80 Kilometer Fußmarsch mit wahrscheinlich vielen Fragen im Kopf und vielen wirren Gedanken. 80 Kilometer Fußmarsch über mehrere Tage, wo ihr die Größe Gottes unglaublich deutlich wird. Und mit der Begrüßung, in dem Moment, als sie zu Elisabeth in ihr Haus oder in ihre Wohnung geht und Elisabeth sie begrüßt, sprudelt es nur so aus ihr heraus. Und im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, im Neuen Testament, im hinteren Bereich der Bibel, werden zwei parallel verlaufende, total unterschiedliche Familiengeschichten erzählt. Geschichte 1, Familie 1, die Geschichte von Zacharias, einem Priester, und seiner Frau Elisabeth. Beide, oder sie als Paar, sind ungewollt kinderlos geblieben. Mittlerweile ein Senioren-Ehepaar, irgendwo in der Nähe von Jerusalem. Und wir wissen von den beiden, dass sie gottesfürchtige Menschen waren. Sie haben versucht, so zu leben, dass es Gott gefällt. Und sie waren jetzt alt und Elisabeth war zu ihrem Alter noch unfruchtbar. Und deswegen waren sie kinderlos. Und Kinderlosigkeit war damals in dieser Gesellschaft eine Schande. Und dann taucht bei den beiden plötzlich dieser Engel auf. Und er verspricht ihnen eine Schwangerschaft. Ein Wunder. Und die beiden werden die Eltern von Johannes dem Täufer, Zeitgenosse und Wegbereiter von Jesus, 6 Monate älter als er. Und diese Nachricht an Elisabeth ist so krass, dass sie sich 5 Monate zurückzieht und keinen Kontakt zur Außenwelt hat. So ist sie, ich weiß es nicht, verunsichert, glücklich, wahrscheinlich eine Riesenmischung aus Emotionen. Eine Familie. Parallel dazu eine ganz andere Szene. Irgendwo im Nirgendwo in einem kleinen Dorf ein unbedeutendes Teenager-Mädchen, Maria. Sie ist verlobt mit Josef, aber noch nicht verheiratet. Als derselbe Engel 6 Monate später bei ihr auftaucht, um ihr zu sagen, dass auch sie schwanger ist oder wird, ist es ihr extrem wichtig zu betonen, dass das eigentlich nicht sein kann. Sie ist zwar schon verlobt, aber sie ist nicht verheiratet und sie sagt damit, ich hatte noch keinen Sex. Es muss sich hier um ein Irrtum handeln. Ein uneheliches Kind zu dieser Zeit war ebenfalls eine gesellschaftliche Schande. Und wieder ist es ein Wunder. Und sowohl Zacharias als auch Maria verstehen hier nicht gleich, was der Engel ihnen sagt. Und die beiden fragen sich natürlich, wie soll das gehen? Und sie fragen auch den Engel, wie soll das gehen? Und Zacharias wird für diese Frage, für die komplette Zeit der Schwangerschaft, von Gott stumm geschaltet. Scheinbar hat Gott von einem weisen, alten, erfahrenen, gläubigen Mann, einem Priester, mehr Vertrauen, mehr Glauben erwartet. Und so bekommt er 9 Monate Zeit, um in Ruhe nachzudenken. Maria, das maximal 15-jährige Teenager-Mädchen, stellt die gleiche Frage. Das kann nicht sein, wie soll das gehen? Zu ihr sagt der Engel, übrigens, deine Verwandte, die Alte in Jerusalem, die keine Kinder bekommen kann, die ist auch schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und Maria versteht diese Info als Einladung und macht sich auf den Weg in das judäische Bergland, um Elisabeth zu besuchen. 80 Kilometer. Und jetzt stellt euch diesen Moment vor, als die beiden zusammentreffen. Ein ungewollt schwangeres Teenager-Mädchen und eine unerwartet schwangere Seniorin. Das haben wir hier. Und die treffen aufeinander. Und sie brauchen 3 Monate, um sich auszuquatschen. Und Zacharias konnte nicht dazwischenreden. Das ist das, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, woher Elisabeth überhaupt wusste, dass Maria schwanger ist. Aber für beide ist dieser Besuch unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist eine Sache für diese Adventszeit. Wir brauchen Gemeinschaft mit Leuten, denen es so ähnlich geht wie uns. Und Gott sorgt dafür. Und ich lade euch ein, darauf zu achten in den nächsten 4 Wochen. Umgebt euch mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr es seid. Durch Elisabeths Reaktion, durch ihre Begrüßung auf Marias Besuch, ist ihr plötzlich klar, und als wären damit alle Fragen beseitigt, auf einmal verschwunden, und sie sagt, ich bin Teil des Plans, durch den Gott den Lauf dieser Welt verändert. Ich bin Teil der Weihnachtsgeschichte. Es wird Zeit, sich auf die Ankunft des Retters vorzubereiten. Ich habe lange hin und her überlegt, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, es war mit Sicherheit nicht Marias Situation, die sie zum Jubeln und zum Loben und zum Staunen über Gott gebracht hat. Es waren auf keinen Fall ihre Umstände. Eine Jungfrauenschwangerschaft eines 13- bis 15-jährigen Mädchens durch den Heiligen Geist bringt nicht erst heute irgendwie Leute zum Grinsen, wenn sie davon hören. Und vielleicht sitzt du da und denkst, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass das wahr sein soll. Es war auch damals tatsächlich die Ausnahme. Für Maria war das eine ganz schwierige Situation. Es war eine Schande. Es bedeutete soziale Isolation. Es bedeutete zerbrochene Beziehungen. Es bedeutete, dass sie die Familienehre zerstört damit. Und die wichtige Frage, die sie sich zu stellen hatte und ich glaube, die wir uns auch zu stellen haben, ist nicht, macht das Sinn für mich, was da passiert ist, sondern glaube ich, dass das für Gott möglich ist? Und mitten in diesen schwierigen Umständen, in denen wir häufig die Frage nach dem liebenden Gott oder die Frage nach Gott prinzipiell stellen, entdeckt sie Gott. Und ich glaube, das ist auch was, was wir von Maria lernen können. Über was kannst du dich so richtig freuen? So, dass es aus dir raussprudelt. Wann war das zum letzten Mal? Und dann habe ich mich gefragt, was hat bei Maria diese Freude dann wohl ausgelöst? Und ich habe in diesem Text zwei Dinge entdeckt. Zum einen das eingelöste Versprechen und zum zweiten die ausgelöste Veränderung. Das eingelöste Versprechen und die ausgelöste Veränderung. Wenn es nicht die Schwangerschaft an sich war, die diesen Jubel bei ihr ausgelöst hat, dann finden wir am Ende dieses Textes den Grund, warum sie so gejubelt hat. Und zwar ein eingelöstes Versprechen. Das heißt dort, Gott erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Dieses Teenager-Mädchen erinnert sich in dieser Situation an dieses 2000 Jahre alte Versprechen und schafft es noch, die Brücke zu ihrem eigenen Leben zu bauen. Und zu der Überzeugung zu kommen, Gott hält, was er verspricht. Was war das für ein Versprechen, an das sie sich hier erinnert? Im ersten Buch Mose lesen wir von einem Mann, Abraham. Und Gott spricht zu Abraham und sagt, Abraham, Beduine, komm mal raus aus deinem Zelt. Abraham geht raus aus deinem Zelt, schau mal nach oben. Abraham schaut nach oben, siehst du die Sterne? Ja. Kannst du sie zählen? Nein. So viele Nachkommen wirst du haben. Das Problem dabei, Abraham war schon alt, seine Frau Sarah war schon alt und sie war unfruchtbar. Interessant, was Gott sich für Leute aussucht, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Und das war der Anfang von dem Volk Israel, von Gottes auserwähltem Volk. Und im gleichen Gespräch sagt Gott zu Abraham, ich verspreche dir, dass einer deiner Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Nachkommen ein ganz besonderer Segensträger sein wird. Ein ganz außergewöhnlicher Nachkomme. Das verspreche ich dir. Und alle Israeliten und auch Maria, dieses Teenager-Mädchen, kannten dieses Versprechen Gottes. Und sie warten und warten und warten seit 2000 Jahren auf die Erfüllung. Maria kannte Gottes Wort und hat mit Gottes Wort ihre eigene Situation besser einschätzen können. Und ich glaube, auch da können wir von ihr lernen. Je besser wir Gottes Wort kennen, desto besser können wir unsere eigene Situation einschätzen. Vom ersten Moment an ging es in der Weihnachtsgeschichte nicht um schöne Gefühle, sondern darum zu erkennen, dass Gott seine Versprechen hält, und zwar alle seine Versprechen. Aber manchmal liegen zwischen Versprechen und Erfüllung lange Zeiträume und viele Fragen von: Was ist denn nun? Wo ist denn Gott? Was soll das denn alles hier? Vielleicht hörst du in diesem Jahr zum ersten Mal, dass es bei Weihnachten um eine Einlösung eines Versprechens von Gott geht. Vielleicht denkst du zum ersten Mal über die Frage nach: Wie, Gott? Der kann was versprechen? Was hat er versprochen? Vielleicht hörst du es aber auch schon zum x-ten Mal über Weihnachten. Und diese Frage ist eigentlich prinzipiell bei dir schon lange geklärt, aber du wartest auf eine Erfüllung, auf eine Veränderung bei dir, weil sich schon so lange nichts mehr bewegt hat. Maria erinnert uns heute daran, langes Warten lohnt sich. Und manchmal braucht es dafür unglaublich viel Geduld. Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe, der im KZ in Flossenbürg hingerichtet wurde, hat im November 1943 aus seiner Gefängniszelle in Berlin-Tegel an seinen Freund Eberhard Bethge einen Brief geschrieben, in dem es unter anderem, hat er Folgendes geschrieben, auf Seite 5 habe ich euch das unten abgedruckt: So eine Gefängniszelle ist übrigens ein ganz guter Vergleich für die Adventssituation. Man wartet, hofft, tut dieses und jenes, letzten Endes Nebensächliches, die Tür ist verschlossen und kann nur von außen geöffnet werden. Und die Adventszeit ist für viele Menschen genau das. Es ist die Zeit, in der Hilflosigkeit besonders deutlich wird, während alle anderen scheinbar, ist es bei mir leer und ich bin einsam und ich habe Fragen und ich kenne meine Begrenzungen und ich habe Probleme. Und alle Versuche, selbst da rauszukommen, funktionieren nicht und greifen ins Leere. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon so empfunden und es hat sich irgendwie nichts verändert. Bei allen anderen geht es irgendwie voran. Alle anderen fühlen sich gut auf dem Weihnachtsmarkt und bei mir ist irgendwie die Tür zu. Ich sehe nicht mal einen Griff an dieser Tür. Ich fühle mich wie in einer Zelle. Und dann kommt Maria und 1940 Jahre später Dietrich Bonhoeffer und sprechen von einer Hoffnung für genau diese Situation. Die Hoffnung auf Weihnachten als Gottes große Befreiungsaktion für diese Welt. Durch Weihnachten öffnet sich unser Horizont für Gottes Horizont. Gott ist an Weihnachten von außen in unsere Zellenwelt gekommen und hat die Tür zu Gott aufgemacht. An Weihnachten geht es nicht um gute Gefühle, sondern darum, dass Gott die Welt verändert hat. Durch diesen besonderen, versprochenen Gott, Menschen, Jesus, den Retter. Deswegen geht es auch in so vielen Adventsliedern um Türen, die aufgehen und Tore, die hochgehen und der Himmel, der aufreißt und da ist unglaublich viel Bewegung. Weihnachten steht für die größtmögliche Öffnung einer Tür, Tag der offenen Tür. Aber was hat das mit uns zu tun? Ich bin kein Entwickler, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist in dem Moment, wo ein funktionierender Prototyp von einer Entwicklung auftaucht und tatsächlich funktioniert, ist das der Beweis dafür, dass ein Konzept funktioniert. Und Weihnachten ist sowas wie ein Prototyp. Vielleicht ist das noch nicht überall in Serie gegangen. Noch nicht an allen Ecken und Enden sichtbar. Noch nicht an allen Momenten spürbar. Aber es funktioniert. Weihnachten ist der Beweis für Gottes Versprechen: Ich lasse euch nicht hängen. Und dieses Ereignis, dieses Kind ist so wichtig, dass wir uns jedes Jahr 4 Wochen, es gibt keine Zeit mit so einer langen Vorbereitungszeit, jedes Jahr 4 Wochen explizit dafür, um sich daran zu erinnern. Und zwar daran erinnern, dass es nicht um ein Konzept geht, sondern dass es um einen Menschen geht und dass es um eine Beziehung geht. Und Maria feiert das hier schon, obwohl sie noch nichts davon sehen kann. Ich habe mich gefragt, war sie hier überhaupt schon schwanger? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber sie behält recht. Und Weihnachten und Adventszeit 2016 ist die Erinnerung, Weihnachten als das Fest der Hoffnung, des Vertrauens, des Glaubens und des Wissens zu feiern. Gott hält seine Versprechen und er kann jede Zelle öffnen, auch deine und meine. Und wir müssen auch nicht auf irgendeinen Engel warten oder auf eine App, die aufgeht, die uns genau sagt, was wir tun sollen, werden die wenigsten erleben. Aber Gott ist doch persönlich gekommen. Wir wissen viel mehr als Maria. Gott ist Mensch, Gott ist Kind geworden, damit wir Menschen Gotteskinder werden können. Ich habe von einem Theologen gelesen, ich fand, er hat einen ganz schönen Ausdruck dafür gefunden, wenn er sagt, manchmal brauchen wir viel Geduld mit Gott. Manchmal brauchen wir viel Geduld mit Gott. Dieses vertrauensvolle Abwarten, dass Gott seine Versprechen hält. Und ein anderes Wort für diese Geduld mit Gott ist Glaube. Ein vertrauensvolles Abwarten, dass wir der Frage, ja, wo ist denn nun dein Gott? Immer wieder entgegnen können, er ist da. Glaub mir, Zweifel, er ist da. Und das ist es, was Maria hier macht. Ich kenne einige Menschen, ein paar davon sehr gute Freunde, auch hierbei mittendrin, die haben diese Geduld mit Gott. Manche von euch beschäftigen sich schon seit Jahren mit Gott, lesen Bücher, besuchen Entdeckerkurs, kommen zum Gottesdienst, diskutieren, sprechen, fragen, aber es fehlt noch diese innere Sicherheit, diese tiefe Überzeugung, dass das wirklich stimmt mit Gott. Es ist ein Suchen und ein Ringen und ein Fragen und ein Tanzen, 5 vor, 3 zurück und wieder andersrum, aber es ist noch nicht so ein richtiger Durchbruch. Und wisst ihr was, diese Menschen, ihr, seid mir ganz häufig ein Vorbild für meinen Glauben. Mit eurer Geduld mit Gott. Hättet ihr nicht so eine Geduld mit Gott, Glauben, hättet ihr schon längst aufgehört zu suchen. Und vielleicht habt ihr mehr Glauben als manche andere hier im Raum. Mitten in den Zweifeln Geduld mit Gott. Es gibt das eingelöste Versprechen. Und das Zweite noch, es gibt auch die dadurch ausgelöste Veränderung. In diesem Loblied beschreibt Maria, wie Gott in dieser Welt sein Versprechen erfüllt. Zuerst beschreibt sie ihre Gefühle, dann beschreibt sie das, was Gott getan hat, und dann beschreibt sie Gottes Eigenschaften. Sie kommt vom Ich zum Er. Und das ist das, was immer passiert, wenn Menschen Gott so kennenlernen, wie er ist. Wir kommen vom Ich, vom Meiner, von mir, von mich hin zu Er. Und Maria beschreibt in diesem Text die Veränderung, die mit dem Kommen von Jesus ausgelöst wurde. Und mittendrin, im Zentrum dieses Textes, steht die Aussage, sein Name ist heilig. Vers 49, genau in der Mitte von ihrem Loblied. Und es ist die Beschreibung von Gottes Wesen und von seinem Charakter. Gott ist frei von Sünde, er ist ohne Fehler, Gott ist anders, Gott handelt anders. Er stellt alles auf den Kopf und macht dabei keine Fehler. Er wählt unbedeutende Menschen und macht aus ihrem Leben etwas Großartiges. Völlig unabhängig von Kultur, von Bildung, von Aussehen, von Einfluss, von Einkommen. Maria war eigentlich ruiniert. Aber wir sprechen heute noch von ihr. Wenn du atheistisch aufgewachsen bist, hörst du vielleicht zum ersten Mal von ihr, aber wir reden von ihr. Wenn du evangelisch, protestantisch aufgewachsen bist, dann muss ich uns sagen, wir haben nicht so den Draht zu Maria. Manchmal ist es ein bisschen unterentwickelt, unsere Beziehung zu Maria. Wenn du katholisch aufgewachsen bist, ist die Beziehung zu Maria manchmal etwas überentwickelt. Hier steht, Maria sucht und braucht und preist Jesus als Retter. Wäre Maria perfekt, bräuchte sie keinen Retter. Irgendwo in der Mitte. Aber Maria wird bis in alle Ewigkeit gepriesen. Wie zeigt Gott seine Heiligkeit? Indem er erstens zu denen barmherzig ist, die ihn ehren und ihm vertrauen. Indem er zweitens die Unbedeutenden emporhebt. Den Hungernden drittens ihre Hände mit guten Gaben füllt. Und er zeigt seine Heiligkeit, indem er die Überheblichen hinwegfegt. Indem er Machthaber vom Thron stürzt. Und indem er die Reichen mit leeren Händen fortschickt. Keine Ahnung, ob du dich in dieser Aufzählung irgendwo wiedergefunden hast. Aber so ist Gott. Völlig unbeeindruckt von dem, was wir bringen, und völlig gelassen bei dem, was wir nicht mitbringen. Er stellt alles auf den Kopf, und das in einer Fehlerlosigkeit und Gnade und Liebe für die, die seinen Versprechen vertrauen. Und Maria beschreibt mit diesem Lied, dass durch Jesus die endgültige Umkehrung der Verhältnisse auf dieser Welt stattgefunden hat. Und im weiteren Verlauf des Neuen Testaments wird das noch mehr, da wird deutlich, es geht nicht nur um unsere kleine Zelle, sondern es geht um die Welt, und Gott macht einen Durchbruch zu die Ewigkeit, wo es keine Krankheit mehr gibt und kein Leiden und keine Tränen und Löwe und Lamm zusammensitzen und Gerechtigkeit. Und das klingt so utopisch. Das klingt so utopisch, wenn ich mir die Tagesschau angeschaut habe. Das klingt so utopisch, wenn ich mit unseren geflüchteten Freunden spreche, wenn ich über Syrien nachdenke, klingt das utopisch. Und dann erinnert uns Maria und sagt, denkt an den Prototyp. Es funktioniert. Die Basis ist gelegt. Das Versprechen ist da. Es ist noch nicht überall jetzt komplett sichtbar, aber es funktioniert. Das erste Weihnachtsfest war eine Nacht der verschlossenen Türen. Und der Stall, in dem Jesus zur Welt kommt, ist offen. Es kommen Hirten, es kommen Könige, es kommen Engel. In einem kalten Stall entsteht die Wärme einer neu entstehenden Familie. Es ist dunkel und plötzlich ist diese Nacht von Licht durchflutet. Der Reichtum von Gott kommt in Armut. König Herodes tötet die Kinder und mit Jesus kommt neues Leben. Alles wird auf den Kopf gestellt. Und das, was dann später passiert, drückt Maria hier schon aus. Und 9 Monate später wird es Stück für Stück für Stück und bis heute immer mehr Realität. Eine Veränderung, die hier ausgelöst worden ist. Und die Bibel malt uns diese Vision von einer besseren Welt nicht vor Augen, um uns zu vertrösten, sondern weil wir sie gerade in unserer Welt so dringend brauchen. Etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen, wofür es sich lohnt einzustehen, wofür es sich lohnt zu sagen, jawohl, da ist die Hoffnung, da ist die Zukunft. Und die hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Wir brauchen diese großen Träume und deswegen gibt Gott uns die. Eine bessere Zukunft, die nicht davon abhängig ist von unseren eigenen Möglichkeiten, sondern von Gottes Möglichkeiten, dem, wie es in dem Text steht, alles möglich ist. Weihnachten sagt uns, es geht auch anders. Und an Weihnachten werden die Kirchen wieder voll sein und manchmal bleibt leider nicht viel mehr als ein schönes Gefühl, aber Weihnachten ist so viel mehr. Weil es eben nicht um ein Konzept geht oder ein Ideal, es geht nicht um eine Geschichte, sondern um eine Person, um Jesus Christus. Und als Christ geht es nicht nur darum, Idealen zu folgen, sondern Jesus zu vertrauen und ihm zu folgen. Es gibt den Herrn der Ideale. Und er ist Realität, er ist Mensch geworden. Und Maria sieht noch nichts davon, aber es muss raus. Es muss raus und wir reden heute davon. Was macht sie? Sie sagt, Gott ist groß. Und vielleicht ist dieser Gottesdienst, diese Adventszeit eine Einladung Gottes an dich zu sagen, Gott, du bist groß. Oder die Frage zu stellen, Gott, wenn du wirklich groß bist, dann möchte ich dich neu, dann möchte ich dich besser, dann möchte ich dich zum ersten Mal, dann möchte ich dich anders, dann möchte ich dich tiefer kennenlernen. Im Lateinischen ist der Anfang von diesem Lied heißt Magnificat und im Deutschen steckt das Wort mega da drin und im Englischen to magnify, groß machen, mega machen, das ist das, was Marias Seele hier macht. Sie macht Gott mega. Und ich habe mich gefragt, wie kann das eine Seele tun? Und dann dachte ich, naja, wie machen wir denn andere Dinge mega in unserem Leben? Es fällt uns nicht schwer, Kinder zu was Megamäßigem in unserem Leben zu machen oder Sorgen zu was ganz Großem zu machen oder Finanzen oder Arbeit oder Fitness. Es ist, indem wir uns intensiv damit beschäftigen und ihnen die volle Aufmerksamkeit zukommen lassen. Zeit und Priorität spielen eine große Rolle. Aber beides gleichzeitig funktioniert nicht. Und solange wir die Sorgen um unsere Kinder und die Sorgen um unsere Finanzen und die Sorgen um unsere Zukunft oder die Sorgen um unsere Vergangenheit so mega in uns machen, alles gute Dinge, hat da aber Gott keinen Platz mehr. Und in dem Moment werden diese Sachen für uns zur Zelle. Und dann brauchen wir die Erinnerung daran, dass Gott gekommen ist, um diese Zellen aufzusprengen. Gönn dir die Adventszeit. Gott gönnt dir die Adventszeit. Um uns über ihn und über seine Versprechen Gedanken zu machen. Er hat übrigens versprochen, noch einmal zu kommen. Und wir befinden uns in dieser Warteschleife. Keiner weiß so ganz genau, wann das passieren wird. Und dann wird er die zu sich holen, die ihm vertrauen. Durch den Durchbruch in die Ewigkeit. Und er sagt, dafür habe ich gelebt und dafür bin ich gestorben und dafür bin ich aufgestanden und dafür stehe ich mit meinem Namen. Hilf deiner Seele, geduldig und vertrauensvoll auf Gott zu warten. Er hält alle seine Versprechen und wir wollen das als Kirche machen. Wir sind Teil des Plans, durch den Gott den Lauf der Weltgeschichte verändert hat. Du bist Teil der Weihnachtsgeschichte. Es wird Zeit, sich auf die Ankunft des Retters vorzubereiten und zu feiern.